Ja, ich wünsche allen ein ganz wunderbares neues Jahr, voller göttlichen Segen und immer in der Gewissheit seiner Gegenwart. Manche, die machen das ja so, die lesen einmal im Jahr die Bibel durch, und es gibt da so auch kleine Bibellesepläne. Bei diesem würde man einmal im Jahr durch die Bibel durchkommen. Es ist eine Spur im Alten Testament und eine Spur im Neuen Testament. Und ich versuche immer mindestens einmal durchzukommen, und manchmal schaffe ich das auch häufiger. Letztes Jahr, da habe ich das Neue Testament dreimal gelesen, weil ich hatte so eine Idee. Bei mir ist es oft so, ich streiche an in der Bibel, und wenn man anstreicht, dann hat man irgendwie ein Ziel, ist nicht einfach so, wo man sich verirren kann, und dann weiß man nicht mehr weiter, macht man eine Pause dann hat man ein Ziel und dann kommt man sicherer durch. Und ich hatte jetzt so den Gedanken, mal so ein paar Wörter rauszusuchen oder ein paar Dinge rauszusuchen zum Unterstreichen, was das Lesen des Neuen Testamentes irgendwie einfacher bzw. herausfordernder macht. So, und deshalb habe ich das auch so oft durchgelesen. Beim ersten Mal habe ich das gesucht, und beim zweiten Mal habe ich überprüft, was stimmt das denn auch so? Und das dritte Mal, das war einfach nur so, das hatte ich vorher gemacht. Und jetzt bin ich dabei, so kleine Zettel zu schreiben für jedes Buch, was so wichtig ist und was man da wohl unterstreichen könnte. Im Januar fängt man ja immer vorne an, und vorne ist im Neuen Testament das Matthäusevangelium. Und deshalb möchte ich auch so ein paar Sachen zum Matthäusevangelium sagen. Das Matthäusevangelium ist geschrieben worden von dem Matthäus. Matthäus war ein Jünger des Herrn Jesus und hat so die Geschichten vom Herrn Jesus, jedenfalls die meisten, so richtig aus erster Hand miterlebt. Und Matthäus war ein Zöllner, das heißt, er war Staatsdiener, im öffentlichen Dienst würde man heute sagen. Und von daher hat er auch eine besondere Sicht auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus war nicht nur sein Herr und Meister, sondern auch im Sinne, ja, öffentlicher Dienst, sein oberster Dienstherr. In der damaligen Zeit waren das insbesondere Könige. Und er stellt den Herrn Jesus so ein bisschen in seiner königlichen Majestät dar. Das fängt an im ersten Kapitel. Im ersten Kapitel schreibt der Matthäus über den Stammbaum des Herrn Jesus, über die Vorfahren des Herrn Jesus. Wir haben vorhin schon aus Johannes 1 etwas gelesen. Der Johannes macht das nicht. Da sind die Vorfahren von dem Herrn Jesus nicht aufgeführt. Der Johannes hat eine ganz andere Sicht auf den Herrn Jesus. Da ist der Herr Jesus Gottes Sohn. Da steht, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Am Anfang war der Herr Jesus, und der Jesus war bei Gott, und der Jesus ist zu uns gekommen. Und dann steht weiter, und wir haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Und Markus hat auch einen anderen Aspekt, und da ist der Herr Jesus der Diener. Und ich bin so ein bisschen erschrocken gewesen. Ganz am Anfang, die ersten drei Kapitel, da ist, und dann hat Jesus das gemacht, und dann hat er das gemacht, und dann hat er das gemacht. Also richtig viel Arbeit. Er hat ein großes Pensum gehabt. Und danach, ab dem vierten Kapitel, wird die Schlachtzahl etwas weniger, Und dann wird auch berichtet, was er gesagt hat über Predigten und so weiter. Bei Matthäus wird, wie gesagt, der Stammbaum am Anfang aufgeführt. Und da steht im ersten Vers: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Der Jesus wird also als Nachkomme Abrahams. Abraham war der erste große Gottesknecht. Ich sag mal, im Volk Israel. Der erste große, der Erzvater. Der Erzvater, von dem stammen alle Israeliten ab. Und Paulus sagt sogar, von dem stammen alle Glaubenden ab. Er ist der Vater des Glaubens. Er hat das vorgemacht. Und auch von dem Herrn Jesus heißt es im Hebräerbrief, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Also in dieser Glaubenslinie steht der Herr Jesus auch. Abraham direkt neben dem Herrn Jesus. Und er ist der Sohn Davids. David war der König Israel. Und der David hat das Königtum so eingerichtet, dass es dem Volk letztendlich am besten ging. Ihr könnt jetzt sagen, ja, Salomo hat den ganz vielen Reichtum gebracht und Salomo hat den Tempel gebaut. Aber Salomo hat leider auch viele Sachen gemacht, die dem Volk nachher zum Nachteil waren. Er hat gewisse Höhen gebaut und so weiter, wo das Volk dann Götzendienst getrieben hat. Also David war der König, der auch die Verheißung hatte, dass einer seiner Nachkommen der König sein würde. Und das ist der Herr Jesus. Und Abraham hatte auch eine besondere Verheißung, nämlich dass sein Nachkomme Segen bringen würde für die ganze Welt. Und auch das ist in dem Herrn Jesus eingetroffen. Ja, das ist so das erste Kapitel. Matthäus stellt den Herrn Jesus dar als den, der vom Alten Testament her verheißen ist, der vom Alten Testament her schon der König sein soll und der Segen oder der Segensträger, der Träger des Segens von Abraham sein würde. Also Matthäus schreibt ein Evangelium für die Juden, die verstehen das. Die Juden, die haben das verstanden, nicht? Die haben ja auch gewartet darauf, auf den Messias. Und er holt die Juden sozusagen ab und will ihnen zeigen, das ist euer König. Es ist erstaunlich, gerade so in den ersten drei Kapiteln um die Geburt des Herrn Jesus rum, die einigermaßen ausführlich beschrieben ist, auch da sind viele Begebenheiten oder der Matthäus weist darauf hin, dass viele Prophetien erfüllt werden. Und Gott greift auch ein, in ganz besonderer Weise bei der Geburt des Herrn Jesus. Der Jesus wird, also die Geburt wird angekündigt der Maria, das wird bei Lukas mehr beschrieben, aber auch dem Josef wird das angekündigt. Und das ist bei Matthäus beschrieben, dass auch Josef Bescheid wusste. Die Maria, deine Verlobte, wird ein Kind bekommen. Und es ist vom Heiligen Geist. Und du bist derjenige, der auf dieses besondere Kind aufpassen soll. Ja, Josef, also Maria, es wird ein großer Kult drum gemacht. Josef fällt so ein bisschen runter. Aber Josef war auch ein ganz besonderer Mensch. Ein ganz besonderer Mensch. Gott hat dem Josef die Aufgabe übertragen, für seinen Sohn als Kind zu sorgen. ja, nicht nur ihm das Zimmern beizubringen, nicht nur einen Beruf zu lehren, sondern auch in dem Haus aufzuwachsen. Das heißt, Josef hatte Maßstäbe, die mit denen von Gott übereinstimmten. Also nicht nur Maria, sondern auch Josef ist ein besonderer Mensch, von Gott ausersehen. Und Gott redet mit dem Josef. Einmal vor der Geburt und dann auch nach der Geburt. Nimm das Kind. Auch interessant, nimm das Kind und seine Mutter und zieh nach Ägypten. Und der Josef hat es gemacht. Und auch einen Traum hatten die drei Männer aus dem Osten, die gekommen waren, um den Herrn Jesus anzubeten. Gott greift da ein, Gott bewahrt den Herrn Jesus und Gott erfüllt dabei Prophetien. Das, was im Alten Testament gesagt wurde, das trifft jetzt ein. Matthäus, der dokumentiert das. Matthäus dokumentiert das und Matthäus redet auch von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer, ja, seine Geburt und seine, dass die Geschehnisse um die Geburt von Johannes dem Täufer ist bei Lukas ein bisschen besser dargestellt. Und wir dürfen deshalb davon ausgehen, dass Lukas die Maria kannte, die Mutter Jesu. Und die hat ihm ganz viel erzählt. Die hat ihm erzählt, wie das war damals, als Johannes der Täufer geboren wurde und von dem Lobgesang des Zacharias und wie das Kind im Bauch der Elisabeth hüpfte und sprang, als Maria, die Schwangere, da hinkam. Und hier wird von Johannes dem Täufer geredet in Kapitel 3, Matthäus 3, Vers 2 ist das. Matthäus tritt auf und sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes der Täufer kündigt das Himmelreich an. Er kündigt das Himmelreich an und damit bereitet er den Weg für den Herrn Jesus. Und dann steht weiter, denn dieser, also Johannes der Täufer, ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Wie schon angesprochen, auch hier wieder legt Johannes den Wert darauf, legt Matthäus den Wert darauf, dass Johannes die Erfüllung einer Prophetie aus dem Alten Testament ist. Auch das vorgeschattet im Alten Testament. Im Alten Testament wurde schon gesagt, vor dem Messias kommt jemand und bereitet den Weg. Und Johannes sagt, das Himmelreich ist nahe. Der Jesus ist nicht nur, und das will Matthäus herausstellen, vom Alten Testament her, der Nachkomme Davids und von daher König Israels, sondern er ist auch der Sohn Gottes, beziehungsweise der Sohn des himmlischen Vaters. Und er bringt das Himmelreich auf die Erde. Ein Stück vom Himmelreich ist auf die Erde gekommen. Das Himmelreich ist den Menschen nahe gekommen. Und das ist ein ganz großer Aspekt bei Matthäus, dass der Herr Jesus vom Himmelreich erzählt. Dass der Herr Jesus vom Himmelreich gekommen ist. Dass er den himmlischen Vater kennt und den himmlischen Vater bekannt macht auf der Erde. Genau, wenn ihr das mögt und mal durchliest und unterstreicht, dann werdet ihr merken, also ich habe das mit grün gemacht, Himmelreich, Himmel, himmlischer Vater, das sind ganz schön viele grüne Flecken jetzt in meiner Bibel, hätte ich beinahe gesagt, wo ich das unterstrichen habe. Es ist dem Matthäus wichtig, vom Himmelreich zu reden. Genauso wie es dem Herrn Jesus wichtig war, vom Himmelreich zu reden und das Himmelreich nahe zu bringen. Es war einmal die Situation, der Jesus hatte einen bösen Geist ausgetrieben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer sagten, also das hat er nur gemacht durch einen anderen bösen Geist. Und dann sagt der Herr Jesus, überlegt einmal, wenn böse Geister austreiben, dann ist das böse Reich uneins miteinander. Die können dann nicht. Das wäre komisch. Aber wenn ich den durch Gottes Geist ausgetrieben habe, dann ist das Reich der Himmel nahe gekommen zu euch. Und genauso war das auch. Der Jesus hat den gleich gesagt, ich bin ein Repräsentant des Himmelreiches und ich bin gekommen und ich treibe böse Geister aus. Ich habe die Macht dazu. Ich kann das. Das Himmelreich ist nahe gekommen, weil der Jesus auf der Erde ist. Der Jesus kommt aus dem Himmel. Er ist gesandt vom himmlischen Vater, um von dem Himmelreich zu erzählen. Und es gibt nirgends in keinem anderen Evangelium so viele Gleichnisse vom Himmelreich wie bei Matthäus. Bei Johannes gibt es gar keine Gleichnisse vom Himmelreich. Johannes ist irgendwie ganz anders. Der berichtet von den Gesprächen des Herrn Jesus mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und mit seinen Jüngern. Ganz viel. Kapitel 13 bis Kapitel 17, die Reden des Herrn Jesus kurz vor seinem Tod. Ganz wichtig für Johannes. Und da ist bei Johannes ist kein Platz für die Himmelreichsgleichnisse, aber bei Matthäus. Und ich möchte hier zwei kleine vorlesen. Matthäus 13, ab Vers 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Ich muss vorher sagen, in einem Gleichnis wird etwas von der Realität dargestellt, was man übertragen kann. Also es ist eine Geschichte, an dem ein Punkt der Realität gleicht. Das ist ein Punkt. Und hier ist auch ein Punkt herausgenommen. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgenem Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Zum Ersten ist die Rede von dem Acker. Und Acker hat mit der Erde zu tun. Und dieser Mensch, damit ist, denke ich, der Herr Jesus gemeint. Der Herr Jesus hat einen Schatz gefunden, der auf der Erde verborgen ist. Und dann ist er hingegangen und hat alles, alles verkauft, was er hatte, um sich diesen Schatz im Acker zu sichern. Das ist so die Geschichte. Die Geschichte ist, dass der Herr Jesus wirklich alles weggegeben hat, um am Kreuz zu sterben und uns zu erlösen. Wirklich alles. Also ich bin immer wieder begeistert, der Jesus hat wirklich alles abgegeben. Seine Göttlichkeit hat er abgegeben, als er Mensch wurde. Stellt euch vor, er kannte keine Zeit und keinen Raum. Er konnte überall sein. Und jetzt war er, ich weiß nicht, 50 Zentimeter, 3-4 Kilo schwer. Auf einen Ort hat er sich und auf eine Zeit hat er sich begrenzen lassen. Seine Göttlichkeit hat er abgelegt. Und er hat seine Wir Deutschen wollen ja gern Sicherheit haben, sichere Zukunft. Das hat er alles hinter sich gelassen. Er war abhängig von Spenden, die ihm gegeben wurden. Er wusste manchmal nicht, wo er übernachten würde. Des Menschensohn hat keine Stelle, wo er sein Haupt legt. Die Füchse, die haben Bau und die Vögel haben Nester. Aber des Menschensohn hat sowas nicht. Er hat alles abgegeben. Und als er am Kreuz hing, hat er sogar alles von seiner Würde abgegeben. Alles. Und er hat Gott sogar loslassen müssen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn losgelassen und er musste damit fertig werden. Der Jesus hat alles gegeben. Warum? Weil es einen Schatz auf der Erde gab. Es gab einen Schatz oder es gibt einen Schatz auf der Erde. Wenn man sich so umhört, dann hört man viele Nachrichten von Verbrechen und Vergehen und an jedem ist was Schlimmes dran. Ja, Franz Beckenbauer ist gestorben. Und viele sagen, er ist gestorben an gebrochenem Herzen. Er hat so viel gemacht und die Leute haben es verkannt. Und er hat etwas, vielleicht was gemacht, was manche nicht hinterher, sie haben sich gefreut, dass es war und hinterher haben sie gesagt, das war nicht richtig. Ja, und er hat sich auch gefragt, was ist an mir noch Schönes dran? Aber an jedem Menschen, in jeden Menschen hat Gott etwas ganz Wunderbares reingelegt. Jeder Mensch ist unendlich wertvoll. Und wisst ihr, der Jesus kann dieses unendlich Wertvolle in uns sehen. Das sieht er. Dieses unendlich Wertvolle hat ihn dazu getrieben, für meine Errettung, für deine Errettung zu sterben. Der Jesus kann das. Uns fällt das manchmal schwer, nicht? Uns fällt das manchmal schwer. Manchmal müssen wir direkt mal sagen, so, jetzt will ich den anderen mal angucken und jetzt will ich mal sehen, was schön an ihm ist. Jetzt will ich mal drüber nachdenken, was er alles, warum er wertvoll ist für mich. Wir müssen uns manchmal dazu zwingen. Aber der Jesus, Gott, sieht das ganz Wunderbare und Wertvolle in uns. Für den Herrn Jesus sind wir ein unendlich wertvoller Schatz. Ja, und das ist das Gleichnis vom Himmelreich. Der Jesus hat das Himmelreich verlassen und ist gekommen, um uns loszukaufen, damit er diesen Schatz hat. Damit er diesen Schatz in Ewigkeit hat. Und ein weiteres Gleichnis gleich im Anschluss. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das ist so ein ähnliches Gleichnis. Ein ähnliches Gleichnis handelt von einem Kaufmann. Ja, einem Menschen. Ich glaube nicht, dass Gott ein Händler ist. Von einem Menschen. Und der hat auch etwas Kostbares gefunden. Und er geht auch hin und verkauft alles, damit er dieses eine Kostbare haben kann. Und das handelt so ein bisschen von uns Menschen. Das, was Gott uns anbietet, das ist ganz kostbar, das ist wertvoll. Das ist die Gotteskindschaft. Das bietet Gott uns an. Und ja, ich bin hingegangen und habe gesagt, das andere ist alles nicht so wichtig. Gotteskind zu sein, das ist wichtig. Und Gottes Reich voranzubringen, das ist wichtig. Deshalb gebe ich hier und da mal eine Spende oder mache dies oder jenes und versuche irgendwie, das Reich Gottes voranzubringen. Ja, ich bin weit entfernt davon, dass ich sagen würde von mir, ich habe alles verkauft und alles weggegeben. Aber es gibt Leute, die geben alles weg. Die verfolgten Christen, die müssen sich ja in so Ländern wie Nordkorea oder Saudi-Arabien oder so, die müssen sich überlegen, ist der Herr Jesus mir das wert, dass ich weitermache? Ich kann ins Gefängnis kommen, die können mich umbringen, die können mir die Familie wegnehmen und so weiter. Ja, und wie schön ist das, wenn wir Menschen uns auf die Seite des Herrn Jesus stellen und treu sind. Also wir haben vor kurzem eine DVD gesehen von Open Doors, die ja die verfolgten Christen unterstützen. Und da war auch die Rede von Verfolgung und so weiter. Das haben wir hier nicht. Aber in der Bibel steht, eins möchte der Herr Jesus von uns haben, nämlich, dass wir treu sind. Dass wir treu sind. Halten wir zu dem Herrn Jesus? Halten wir die zum Herrn Jesus, wenn die Leute manchmal so ein bisschen lästern oder so? Halten wir zum Herrn Jesus? Sind wir trotzdem für den Herrn Jesus da? Wollen wir trotzdem zum Himmelreich gehören? Trotzdem dabei sein? Leute, die treu sind und die auch manche Dinge in Kauf nehmen, um des Herrn Jesus willen, die sind im Himmelreich. Die sind im Reich Gottes. Die findet man dort. Ja. Dann ist im 16. Kapitel auch noch etwas, auch vom Himmel. Die Pharisäer und die Sadduzäer machen sich auch so Gedanken um das, was vom Himmel kommt. Und die haben den Herrn Jesus gesehen und haben sich gefragt, ja, ist der nun vom Himmel oder ist der nicht vom Himmel? Und dann haben die allen Mut zusammengenommen, sind zum Herrn Jesus gegangen und haben ihn gefragt. Sie versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen. Und der Jesus antwortete und sprach, des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. Ja, die Leute, die möchten gerne ein Zeichen haben. Wenn du beweisen kannst, dann wollen wir glauben. Aber so ist das nicht. So ist das nicht. Es gibt so viele Beweise, dass es einen Gott geben muss. Es gibt so viele Beweise, dass es einen Gott geben muss. Allein die Evolution. Es gibt Blumen oder Pflanzen, die müssen von Insekten bestäubt werden. Das heißt, die Entwicklung, evolutionär gesehen, der Pflanzen ist nicht ohne der Insekten möglich und der Insekten nicht ohne der Pflanzen, weil die Pflanzen die Grundlage von der Insekten sind. Ja, was nun? Was war eher da? Wenn die Insekten eher da waren, wo haben die vorher ihre Nahrung bekommen? Und die Pflanzen, wie sind die bestäubt worden? Es gibt so viele Beweise, dass es Gott geben muss. Aber die wollen nochmal einen extra Beweis haben. Nochmal einen extra Beweis, dass mit einem tollen Knall da was passiert. Aber wisst ihr, schon in der Wüste, nach dem Auszug aus Ägypten, da hatten die Israeliten so viele Beweise von Gott. Das Wasser aus dem Felsen, jeden Morgen das Manna. Nicht jeden Morgen. Jeder siebte Tag eben nicht. Aber auch das ist doch ein Beweis. Am siebten Tag nicht, aber am sechsten gab es doppelt so viel. Und wer das am sechsten Tag aufgehoben hat, der konnte es am siebten Tag noch essen. Wer es am zweiten Tag aufgehoben hat, dem war es am dritten Tag verdorben. Ist das nicht ein Beweis, dass das von Gott kommt? Und trotzdem haben sie gemurrt. Trotzdem waren sie Obsternatsch. Und hier auch. Zeige uns ein Zeichen vom Himmel. Sie meinen aus dem Reich der Himmel. Und der Jesus, das ist so ein bisschen witzig, nicht? Er geht ein bisschen witzig mit denen um, macht so einen kleinen Scherz. Sag mal, ihr wisst doch die Zeichen der Himmel zu beurteilen. Wenn es morgens rot ist, wisst ihr, kommt ein Unwetter. Wenn es abends rot ist, der Himmel, dann wisst ihr nächsten Tag gutes Wetter. Diese Zeichen des Himmels, die kennt ihr alle. Aber wenn es um euer Leben geht, da wisst ihr die Zeichen der Zeit nicht zu beurteilen. Die Zeichen vom Himmel. Auch der Herr Jesus, das wundert mich auch, denn warum fordern die ein Zeichen? Wisst ihr, wenn wir das genau lesen, dann lesen wir, dass genau in der Begebenheit vorher, Kapitel 15 Ende, ist die Rede von den 4000 Menschen, die der Herr Jesus satt gemacht hat. War das nicht ein Zeichen? War das nicht ein dolles Zeichen? Hat das nicht ausgereicht? Nein, die gehen nochmal hin und fragen, wir wollen ein Zeichen vom Himmel. Es sind genug Zeichen da, die Zeichen der Zeit. 4000 werden satt, ganz wenig da. Das kann doch eigentlich nur Gott machen. Ja, wie gesagt, mein Vorschlag zum Unterstreichen im Matthäus-Evangelium sind zum einen die Verheißungen, die den Herrn Jesus ankündigen, beziehungsweise die zeigen, dass der Herr Jesus der Verheißene ist, und zum anderen Himmel, Himmelreich, himmlischer Vater und solche Begriffe, die ähnlich sind. Der Jesus als derjenige, der vom Himmel gekommen ist, der aus dem Himmelreich ist, der Sohn des himmlischen Vaters, des himmlischen Königs ist und der auch im Himmelreich, im Himmel regieren wird. Ja, und jetzt möchte ich noch mal kurz auf das Ende eingehen, das Ende bei Matthäus. Ja, was irgendwie auch geschieht. Jetzt, es sind ja immer mehr beunruhigende Nachrichten, und das nimmt ja irgendwie zu. Nicht nur, dass Politik so auf dem falschen Wege ist, dann kommt mit mal ein Krieg in einer Brutalität, wie kaum vorher gewesen ist. Als Folge davon werden Schiffe beschossen, und als Folge davon müssen die andere Routen nehmen, alles wird teurer. Der von Hapag-Lloyd, eine der drei wichtigsten Reedereien der Welt, der sagte, diese Sache da unten im Jemen, das kostet uns knapp zweistelligen Millionenbetrag jeden Tag. Jeden Tag. Tesla hat die Produktion 2 Wochen erstmal eingestellt, damit der Umweg der Schiffe übers Kap der Guten Hoffnung reingeholt werden kann. Es verzögert sich alles. Das ganze Gleichgewicht, die Gleichgewichte der Welt, die sich langsam eingestellt haben, Handel und so weiter, die geraten aus den Fugen. Ja, aber gerade bei Matthäus ist das so schön, Die letzten Verse, die machen uns wirklich Mut. Kapitel 28, Vers 18. Und Jesus sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde. Wir haben es auch vorhin gesungen. Du bist der König, o Herr. Der Jesus ist der König. Der Jesus ist der König. Der Jesus regiert. Und er meint es gut mit uns, weil wir sein Schatz sind. Der Jesus meint es gut mit uns. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann weiter in Vers 20, da sagt der Jesus: Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Bei all dem, was kommt, wir müssen nicht allein dadurch. Wir müssen nicht allein dadurch. Der Jesus ist bei uns. Wir können ihn für uns beanspruchen, indem wir zu ihm rufen, zu ihm beten. Auch kleine, kurze Gebete, das nimmt Gott ernst. Ich bin bei euch alle Tage. Der Jesus schläft nicht einen Tag, nicht einen Tag. Alle Tage ist er bei uns, alle Tage. Und bis an das Ende der Welt. Genau. Selbst wenn wir am Ende der Welt wären, ist der Jesus da mit aller Gewalt, die ihm gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Also, das ist eine tolle Sache, dass der Jesus mitgeht. Wir sind wertvoll für ihn. Wir sind wertvoll für ihn, deshalb ist er bei uns mit all seiner Gewalt, mit all seiner Macht, alle Tage und wo immer wir auch sind. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und weil es solche Verheißungen in der Bibel gibt, lohnt sich das Bibellesen auf alle Fälle. Ja, wer so einen kleinen Bibellesezettel haben möchte, den kann ich nachher gerne geben.